Herzlich willkommen zum Podcast von Rechtsanwalt Kramarz. Als Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht sowie für Informationstechnologierecht informiere ich hier im Podcast zu aktuellen rechtlichen Themen. Ich vertrete Mandanten in Darmstadt und bundesweit. Umfassende Informationen finden Sie auf meiner Webseite unter www.kanzlei-kramarz.de. Sie erreichen mich für eine erste kostenlose telefonische Beratung unter der Nummer 0615127682227 oder per E-Mail unter anfrage@kanzlei-kramarz.de. Wir übergeben jetzt an unsere Moderatoren Lex und Nova mit den Details zum aktuellen Thema. Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Besprechung. Wir schauen uns heute Ihre Quellen zum Thema Online-Ruf genauer an.
Hallo.
Ja, es geht um zwei Blogbeiträge von der Kanzlei Kramarz, die sind vom August 2025. Und die Kernfragen sind, wer darf einen im Netz eigentlich bewerten? Und wer eben auch nicht?
Mhm.
Und dann, was passiert, wenn aus Kritik, so eine gezielte Attacke wird? Eine digitale Schmutzkampagne, wie es in den Artikeln heißt. Und vor allem, wie kann man sich wehren?
Genau.
Die Artikel geben da ja, finde ich, sehr konkrete Hinweise, gerade wenn Sie Dienstleister sind oder ein Unternehmen haben. Also packen wir das mal aus.
Ja, unbedingt. Online-Bewertungen sind ja, wie Sie sagen, Fluch und Segen. Sie können unheimlich helfen, Vertrauen aufzubauen. Klar.
Stimmt.
Aber sie machen eben auch angreifbar. Und genau da setzen diese Analysen von Rechtsanwalt Kramarz an. Wie schützt man seinen Ruf in diesem doch recht wilden Umfeld, ohne ja die Meinungsfreiheit unnötig zu beschneiden? Das ist so die Gratwanderung.
Fangen wir mal ganz grundlegend an, so wie die Quellen auch. Wer darf denn überhaupt eine Bewertung hinterlassen? Die Grundregel klingt ja erstmal total logisch, oder?
Ja.
Man muss die Dienstleistung oder das Produkt auch wirklich in Anspruch genommen haben. Es braucht also ja eine echte Kundenbeziehung, eine Mandanten- oder Patientenerfahrung. Irgendwas Greifbares halt.
Das ist der absolute Dreh- und Angelpunkt. Ohne diese tatsächliche Erfahrung fehlt schlicht die Basis für eine Bewertung der Leistung selbst.
Macht Sinn.
Und daraus ergibt sich eigentlich schon die erste ganz wichtige rote Linie. Die wird in den Quellen auch sehr deutlich gezogen. Bewertungen durch die Gegenseite in einem Rechtsstreit sind tabu.
Ah, okay. Können Sie das kurz erklären?
Ja, stellen Sie sich vor, Sie sind Anwalt, Sie gewinnen einen Prozess für Ihren Mandanten. Super. Die Gegenseite, die verloren hat, ist natürlich frustriert.
Ja.
Aber diese Person war ja nie Ihr Mandant. Sie haben für diese Person keine Dienstleistung erbracht. Wenn die jetzt eine negative Bewertung auf ihrem Profil hinterlässt, dann spiegelt das ja nicht ihre Leistung wider, sondern eben nur den Ärger über den Ausgang.
Verstehe. Es gab ja keine Vertragsbeziehung.
Genau. Und die Gerichte sehen das auch so. Solche Bewertungen werden regelmäßig als irreführend und damit als unzulässig eingestuft.
Das ist ein wichtiger Punkt, weil es ja wirklich nicht die Qualität der Arbeit bewertet. Gilt sicher nicht nur für Anwälte, oder?
Nein, nein, das gilt überall, wo es eben gegnerische Parteien geben kann. Also auch bei Gutachtern, vielleicht sogar bei Ärzten in bestimmten Konstellationen.
Okay. Und die Artikel nennen ja noch eine zweite Gruppe, die sich mit Bewertungen zurückhalten muss. Wettbewerber. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht.
Ja, das ist ein Punkt, der, glaube ich, oft unterschätzt wird. Wenn ein Konkurrent, vielleicht sogar anonym oder unter einem Fantasienamen, sie schlecht bewertet, nur um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen, dann ist das ein ziemlich klarer Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht. Also gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das UWG. Das sind sozusagen die Fairplay-Regeln am Markt.
Und so eine Fake-Bewertung vom Mitbewerber ist dann unlauter.
Genau. Das gilt als unlautere geschäftliche Handlung, oft auch als gezielte Behinderung des Mitbewerbers. Das ist nicht nur, unfein oder unethisch, sondern tatsächlich illegal.
Heißt das, schon eine einzige schlechte Bewertung vom Konkurrenten reicht theoretisch, um rechtlich was zu machen?
Im Prinzip ja. Natürlich muss man das irgendwie nachweisen können. Das ist oft die Hürde.
Klar, die Anonymität.
Richtig. Aber wenn der Nachweis gelingt, kann man dagegen vorgehen. Zum Beispiel mit einer Abmahnung. Und was viele vielleicht nicht wissen, die Hürden dafür sind gar nicht so extrem hoch. Es muss nicht gleich eine riesige Kampagne sein. Schon einzelne, gezielte Falschaussagen können da ausreichen.
Und was riskiert der Wettbewerber dann?
Naja, zum einen natürlich die Löschung der Bewertung. Aber er riskiert auch, die Anwaltskosten für die Abmahnung tragen zu müssen. Das kann schnell teuer werden.
Gut zu wissen. Also, die Gegenseite im Streit und der direkte Konkurrent sind als Bewerter schon mal raus. Die Beiträge nennen ja noch andere No-Gos. Die sind vielleicht weniger überraschend, oder?
Ja, das sind die Klassiker sozusagen. Also, unwahre Tatsachenbehauptung.
Also Lügen, einfach gesagt.
Genau. Nachweislich falsche Aussagen über Abläufe, Preise, Wartezeiten, was auch immer. Dann natürlich Beleidigungen oder die sogenannte Schmähkritik.
Wo es nur noch um die Person geht.
Richtig, wo die sachliche Auseinandersetzung völlig in den Hintergrund tritt und es nur noch darum geht, jemanden persönlich herabzuwürdigen. Und klar, gekaufte Fake-Bewertung, egal ob positiv oder negativ.
Da gab es ja auch schon Urteile zu.
Ja, absolut. Vielleicht sollten wir ganz kurz den Unterschied zwischen einer Meinung und einer Tatsachenbehauptung nochmal klar machen. Das wird ja oft verwechselt.
Guter Punkt, ja.
Also, eine Meinung ist immer subjektiv. Ich fand den Service unfreundlich. Oder das Essen hat mir nicht geschmeckt. Das ist erlaubt, auch wenn es negativ ist. Ist ja von der Meinungsfreiheit gedeckt.
Okay.
Eine Tatsachenbehauptung hingegen ist objektiv überprüfbar. Die Wartezeit betrug 2 Stunden. Oder der Anwalt kam 30 Minuten zu spät zum Termin. Wenn das nachweislich falsch ist, weil es vielleicht nur 20 Minuten waren, dann ist das eine unwahre Tatsachenbehauptung.
Und dann ist die Bewertung rechtswidrig.
Genau dann. Und das ist oft der Hebel, mit dem man auch gegen scheinbar subjektive, aber eben auf falschen Fakten basierende Bewertungen vorgehen kann.
Das schafft schon mal eine gute Basis, finde ich. Aber jetzt kommt ja der Punkt. Was ist, wenn es nicht nur um eine einzelne, vielleicht ja auch mal versehentlich falsche Bewertung geht, sondern um einen gezielten Angriff? Der 2. Artikel von Kamatz beschreibt ja genau das. Die digitale Schmutzkampagne.
Mhm.
Und davor wird ja eindringlich gewarnt, weil so ein systematischer Angriff einen über Jahre aufgebauten Ruf wirklich massiv beschädigen kann. Schnell.
Leider ja. Das ist wirklich ein ernstes Problem. Und diese Kampagnen sind oft nicht einfach nur wütende Einzeltäter, sondern ja, strategisch aufgebaut. Sie folgen oft einem Muster, das in den Quellen auch nachgezeichnet wird. Man kann das fast in Phasen unterteilen.
Okay. Wie sehen die aus?
Oft beginnt es mit Stufe 1, dem sogenannten Review-Bombing.
Also Bomben mit Bewertungen.
Genau, bildlich gesprochen. Plötzlich taucht eine richtige Flut von negativen Bewertungen auf. Oft nur ein Stern, meist auf den großen Plattformen wie Google. Das Auffällige dabei, die Profile sind oft ganz neu, vielleicht sogar anonym. Die Bewertungen werden in sehr kurzer Zeit abgegeben und sind inhaltlich meistens sehr vage. Schlecht nie wieder, sowas in der Art.
Also keine konkrete Kritik.
Selten. Hier geht's nicht um echten Austausch, sondern darum, den Bewertungsschnitt künstlich nach unten zu drücken. Masse statt Klasse ist hier die Devise, um schnell ein negatives Gesamtbild zu erzeugen.
Verstehe. Und wenn dieser, Teppich aus schlechten Bewertungen gelegt ist, wie geht's dann weiter?
Dann zündet oft Stufe 2, die Eskalation durch Veröffentlichung. Plötzlich erscheint irgendwo im Netz, das kann ein Blog sein, ein Forum, manchmal sogar eine extra dafür eingerichtete Website, einen Artikel.
Der sich dann kritisch mit dem Unternehmen auseinandersetzt.
Genau, scheinbar kritisch. Dieser Artikel greift dann die negative Stimmung auf, die durch das Review-Bombing ja erst erzeugt wurde, und präsentiert sie als Fakt. Viele Kunden sind unzufrieden, heißt es dann vielleicht.
Ah, und bezieht sich auf die Fake-Bewertung.
Richtig. Und jetzt kommt eine besonders perfide Taktik, die Kramers beschreibt. Die Angreifer machen oft Screenshots von ihren eigenen, meist ja rechtswidrigen Fake-Bewertungen.
Okay.
Wenn sie als Betroffener diese Bewertungen dann zu Recht bei Google oder wo auch immer melden und die werden gelöscht, was ja ihr gutes Recht ist, dann nutzen die Angreifer genau das.
Wie meinen Sie das?
Sie behaupten dann in ihrem Artikel oder in Forenbeiträgen, ihre kritischen Stimmen würden zensiert. Oder das Unternehmen unterdrückt Kritik. Sie drehen also die legitime Löschung der Fake-Bewertungen in einen angeblichen Beweis für ihr Fehlverhalten um.
Das ist ja wirklich hinterhältig. Man schafft erst selbst das Problem durch die Fakes und wenn das Opfer sich wehrt, nutzt man die Abwehr, um noch mehr Schaden anzurichten.
Ganz genau, das ist die Mechanik. Extrem perfide. Und manchmal, so beschreibt es die Quelle auch, gibt es noch eine Stufe 3. Die persönliche Vendetta.
Das heißt?
Das passiert oft, wenn sich die Angegriffenen erfolgreich wären. Also Löschungen durchsetzen oder sogar rechtliche Schritte einleiten. Manche Angreifer geben dann eben nicht auf, sondern legen nach. Agieren plötzlich unter ihrem echten Namen oder dem Namen ihrer Firma.
Ah, dann wird's offen.
Ja, und spätestens dann werden oft auch die wahren Motive vielleicht persönlicher Groll, Neid, Rachegelüste für alle sichtbar.
Puh, das klingt wirklich nach einer enormen psychischen Belastung für die Betroffenen. Man fühlt sich da sicher schnell ohnmächtig und dem Ganzen irgendwie ausgeliefert.
Absolut, das darf man nicht unterschätzen.
Aber, und das ist ja die gute Nachricht, die Artikel machen ja auch deutlich, man muss sich nicht ohnmächtig fühlen, man kann sich wehren.
Richtig.
Das bringt uns zur entscheidenden Frage, denke ich. Was kann man denn nun konkret tun, wenn man Opfer so einer Kampagne wird oder auch nur einzelner unfairer Bewertungen?
Ja, also die Quellen geben da eine ziemlich klare Marschroute vor. Der allererste und vielleicht wichtigste Schritt, auch wenn es in der Emotion schwerfällt, Ruhe bewahren. Und alles lückenlos dokumentieren.
Nicht zurückschießen, sozusagen.
Genau. Öffentliche Schlammschlachten oder emotionale Rechtfertigungen direkt unter den Bewertungen sind meist kontraproduktiv. Das liefert den Angreifern nur neues Futter, neue Angriffsflächen.
Okay, stattdessen dokumentieren. Was heißt das genau?
Das heißt, Screenshots machen von jeder einzelnen verdächtigen Bewertung, auch von den Profilen der Verfasser, falls da irgendwas sichtbar ist, von dem hetzerischen Artikel, einfach von allem, was dazugehört.
Und die Internetadressen sichern?
Ganz wichtig, ja, die genauen URLs kopieren und speichern. Diese Dokumentation ist die absolute Grundlage für alle weiteren juristischen Schritte. Ohne Beweise geht halt nichts. Das ist die Basis.
Okay, also tief durchatmen, nicht öffentlich reagieren, alles speichern. Was kommt dann?
Schritt 2 ist der Versuch, die Urheberschaft zu klären. Gibt es irgendwelche Hinweise, wer dahinter stecken könnte? Ein verärgerter Ex-Mitarbeiter vielleicht? Ein bekannter Konkurrent? Jemand, mit dem es kürzlich eine Auseinandersetzung gab?
Und findet man das raus? Die agieren ja oft anonym.
Oft ist es schwierig, aber nicht unmöglich. Die Artikel deuten ja an, dass Angreifer trotz aller Versuche, anonym zu bleiben, oft Fehler machen. Vielleicht verrät der Schreibstil etwas oder es gibt technische Spuren, die ein IT-Forensiker verfolgen könnte.
Mhm.
Wenn man den Täter oder die Täterin identifizieren kann, wird er oder sie natürlich direkt angreifbar. Aber selbst wenn nicht, ist das kein Beinbruch für die Verteidigung gegen die Inhalte selbst.
Und wie sieht diese Verteidigung dann konkret aus? Welche juristischen Werkzeuge hat man da in der Hand?
Hier nennen die Quellen mehrere sehr effektive Instrumente. Erstens, der direkteste Weg bei anonymen Bewertungen. Löschanträge bei den Plattformen stellen.
Also bei Google, Kununu, Yameda, Trustpilot und wie sie alle heißen.
Genau. Begründet beantragen, die rechtswidrigen Inhalte zu entfernen. Und hier ist die Begründung entscheidend. Man muss klar darlegen, warum die Bewertung unzulässig ist.
Also zum Beispiel, hier liegt gar kein Kundenverhältnis vor.
Richtig. Oder das ist die Gegenseite aus einem Prozess. Oder das ist ein Wettbewerber. Oder hier wird eine unwahre Tatsache behauptet und hier ist der Beweis, dass sie falsch ist. Je präziser die Begründung, desto höher die Chance auf eine schnelle Löschung.
Und wenn der Täter bekannt ist?
Dann ist zweitens die Abmahnung oft der schnellste und effektivste Weg. Das ist eine formelle Aufforderung durch einen Anwalt, das rechtswidrige Verhalten sofort zu unterlassen.
Mit Androhung von Konsequenzen?
Ja, verbunden mit der Aufforderung, eine sogenannte strafbewährte Unterlassungserklärung abzugeben. Das ist ein rechtlich bindendes Versprechen, dieses Verhalten in Zukunft zu unterlassen. Bei Verstoß wird eine vorher festgelegte Vertragsstrafe fällig.
Das wirkt abschreckend.
Meistens ja. Gleichzeitig wird natürlich die Beseitigung der bereits veröffentlichten rechtswidrigen Inhalte gefordert.
Und was, wenn die Abmahnung ignoriert wird? Oder wenn der Täter eben unbekannt ist und man nur über die Plattformen gehen kann? Die reagieren ja manchmal auch erst auf Druck, wie die Artikel andeuten.
Absolut. Da sind wir beim dritten oft sehr wirksamen Instrument, der einstweiligen Verfügung.
Das klingt nach Gericht.
Ist es auch. Das ist sozusagen die juristische Notbremse. Man beantragt bei Gericht eine schnelle Entscheidung, ein Eilverfahren. Das Gericht kann dann dem Gegner oder auch der Plattform verbieten, die rufschädigenden Aussagen weiter zu verbreiten oder online zu lassen.
Wie schnell geht das?
Oft erstaunlich schnell. Manchmal entscheiden Gerichte innerhalb weniger Tage oder Wochen. Der große Vorteil? Verstößt der Gegner gegen diese gerichtliche Anordnung, drohen empfindliche Ordnungsgelder. Und im Extremfall sogar Ordnungshaft. Das wirkt meist sehr, sehr disziplinierend.
Das ist dann schon ein scharfes Schwert.
Definitiv. Und die Artikel betonen hier eben auch, wie wichtig oft die Einschaltung eines spezialisierten Anwalts ist. Gerade Plattformen wie Google oder Facebook reagieren auf fundierte anwaltliche Schreiben oft deutlich schneller und ernster als auf Meldungen von Laien.
Weil die Anwälte die Rechtslage kennen und die Plattform wissen, dass sie handeln müssen, um nicht selbst in die Haftung zu geraten.
Exakt. Die kennen die Fallstricke und die Pflichten der Plattformen. Das erhöht den Druck erheblich.
Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Es zeigt, man ist diesen Angriffen eben nicht schutzlos ausgeliefert. Es gibt durchaus klare rechtliche Werkzeuge. Man muss sie nur kennen und dann auch wissen, wie man sie einsetzt.
Genau.
Und da scheinen dann Experten wie die Kanzlei Kramarz, die ja die Quellen verfasst hat, ins Spiel zu kommen, um diese Rechte auch wirklich durchzusetzen.
Das ist oft unerlässlich, ja.
Okay, dann lassen Sie uns die zentralen Punkte aus den Artikeln noch einmal für Sie zusammenfassen. Erstens, und das ist grundlegend, nicht jeder darf sie online bewerten. Es muss eine echte Geschäftsbeziehung, eine echte Erfahrung dahinter stecken.
Richtig.
Bewertungen von Prozessgegnern oder direkten Wettbewerbern sind deshalb in aller Regel unzulässig. Zweitens, gezielte digitale Schmutzkampagnen sind leider keine Seltenheit mehr. Sie folgen oft einem bestimmten Muster, vom Review-Bombing bis zu diesen diffamierenden Artikeln, die dann sogar gelöschte Fake-Bewertungen als angebliche Zensur darstellen.
Leider wahr.
Aber drittens, und das ist die entscheidende Botschaft, Sie können und sollten sich wehren. Beweise sichern ist das A und O. Dann kommen die Schritte. Löschanträge bei den Plattformen, Abmahnungen bei bekannten Tätern und, als stärkstes Mittel, die einstweilige Verfügung über das Gericht.
Was heißt das jetzt für Sie in der Praxis? Ich denke, es bedeutet vor allem...
Unterschätzen Sie die Macht von Online-Bewertungen nicht, weder die positive noch die negative. Aber kennen Sie eben auch Ihre Rechte. Ein guter Ruf ist oft das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit.
Ein extrem wertvolles Kapital.
Blut. Und die Quellen machen deutlich, das deutsche Recht stellt durchaus wirksame Mittel bereit, um dieses Kapital zu schützen. Man muss nur wissen, wie... Und dann auch bereit sein, diese Rechte konsequent einzufordern. Wissen ist hier wirklich Macht. Und es kann Ihnen helfen, erheblichen finanziellen und auch emotionalen Schaden abzuwenden.
Und vielleicht zum Abschluss noch ein Gedanke, der so ein bisschen über die reine Verteidigung hinausgeht, eher in Richtung Prävention. Der steht jetzt nicht explizit so in den Quellen, aber leitet sich daraus ab. Wenn wir jetzt wissen, wie solche Angriffe ablaufen und welche juristischen Mittel es gibt, wie könnte das denn die Art verändern, wie Sie Ihre Online-Präsenz ganz proaktiv gestalten und wie Sie sie im Auge behalten, also lange bevor überhaupt ein Problem auftritt?
Ein wichtiger Punkt, ja. Proaktives Reputationsmanagement.
Genau. Könnte das zum Beispiel heißen, dass Sie zufriedene Kunden viel aktiver um ehrliches Feedback bitten, einfach um ein solides, positives Fundament zu haben, ein Gegengewicht?
Sicher eine gute Strategie.
Oder dass Sie Ihre Online-Erwähnungen vielleicht regelmäßiger beobachten, es gibt ja Tools dafür, um einfach schnell reagieren zu können, bevor sich vielleicht etwas Negatives verselbstständigt und hochschaukelt. Welche präventiven Strategien könnten Sie da für sich oder Ihr Unternehmen entwickeln, um von vornherein, resilienter gegen solche Angriffe zu sein? Das ist sicher eine Überlegung wert, denke ich.
Definitiv. Nicht nur reagieren, sondern agieren. Das ist immer der bessere Ansatz.
So, das war's von Lex und Nova für diese Folge. Wir hoffen, Sie konnten heute wieder etwas schlauer werden, ohne dabei einzuschlafen. Und bevor Sie nun Ihre neu gewonnenen Erkenntnisse anwenden, hier kommt noch was Wichtiges. Ich unterstütze Mandanten sowohl in Darmstadt als auch bundesweit in vielfältigen rechtlichen Fragestellungen. Wenn Sie zu dem Thema dieser Podcast-Episode Beratungsbedarf haben oder eine allgemeine Rechtsfrage besteht, lade ich Sie herzlich ein, mit mir in Kontakt zu treten. Sie erreichen mich telefonisch unter 06151 276 8227. Falls Sie mich nicht direkt persönlich erreichen, hinterlassen Sie mir Ihre Anfrage. Ich melde mich. Selbstverständlich können Sie mir Ihr Anliegen auch jederzeit per E-Mail an anfrage@kanzlei-kramarz.de senden. Umfassende Informationen über meine Kanzlei und meine Rechtsgebiete finden Sie auf meiner Webseite unter www.kanzlei-kramarz.de. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. Bis zum nächsten Mal.